war klar, dass es gewisse Verwerfungen gibt, Ungleichgewichte gibt. Und es wird eine Zeit lang dauern, bis sich der Arbeitsmarkt wieder einigermaßen normalisiert.
Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Talks. Ich bin Jürgen Pichler und freue mich außerordentlich, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der einer der wesentlichen Personen ist, ob die österreichische Gastronomie und Hotellerie unaufhaltsam auf einen Fach- und Hilfskräftekollaps zusteuert oder ob wir auch diese Kurve und das Essentielle für den Wirtschaftsstandort Österreich nehmen können. Er ist gebürtiger Salzburger, studierter Volkswirt. Er gilt als einer der aktivsten Forscher auf dem Gebiet der experimentellen Wirtschaftsforschung im deutschsprachigen Raum und leitete von 2016 bis 11. Jänner 2021 das Institut für höhere Studien, welches wirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Fragestellungen entwickelt und damit die soziale Wirtschaftspolitik Österreichs mitentwickelt. Am 1. Februar hat sich jedoch sein Leben ganz massiv verändert. Er wurde mitten in der österreichischen, der größten österreichischen Wirtschafts- und Beschäftigungskrise seit dem Zweiten Weltkrieg zum Bundesminister für Arbeit, Familie und Jugend ernannt. Herzlich willkommen, lieber Herr Bundesminister Martin Kocher.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf beim Podcast.
Lieber Herr Minister, ich weiß, euch ist und Ihnen ist gerade nicht langweilig, es gibt unglaublich viel zu tun. Darum weiß ich es umso mehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, somit auf die brennendsten Zukunftsfragen für die Gastronomie und Hotellerie Rede und Antwort, Fragen, Ihre Strategien, die Zeit nehmen, sich dazu zu äußern. Der Claim unseres Podcasts ist ja, dass wir mit den spannendsten Persönlichkeiten über Leben, Trends und Erfolgsgeheimnisse sprechen. Daher möchte ich, bevor wir uns jetzt in die Zahlen, Fakten, politischen Überlegungen, Strategien stürzen, mit einer ganz privaten Frage starten. Denn wie eingangs erwähnt, wurden Sie mit 1. Februar mitten der größten Wirtschafts- und Beschäftigungskrise Österreichs seit dem Zweiten Weltkrieg zum Bundesminister für Arbeit, Familie und Jugend ernannt. Jetzt meine Frage, wie hat sich dadurch das Leben von Martin Kocher verändert?
Ja, schon ein bisschen natürlich, obwohl inhaltlich war ich da gar nicht so weit weg von dem Thema, auch in der Forschung und in der Politikberatung beim IAS, aber das tägliche Leben eines Ministers ist doch etwas anderes als das tägliche Leben eines Forschers, einer Forscherin, und da merkt man halt, dass noch mehr Aufmerksamkeit besteht, man auch sich sehr gut überlegen muss, was man sagt, wie man sagt, wann man was sagt, und es kommen halt Dinge dazu, die davor als Forscher oder Forscherin nicht so sensibel waren, aber ich habe es nicht bereut bisher, es war eine große Überraschung, dass das Amt mir angeboten wurde, aber ich habe es nicht bereut und ich finde immer noch eine sehr große und spannende Herausforderung, die auch nicht mit jetzt einer Verbesserung der Situation am Arbeitsmarkt beendet ist. Wir werden sicher noch sprechen über die vielen Herausforderungen, die uns auch die nächsten Jahre am Arbeitsmarkt beschäftigen werden, gerade im Bereich Gastro-Hotellerie.
Dann starten wir gleich hinein. Das heißt, die mit Abstand Nummer 1 Frage in der Gastronomie und Hotellerie ist, woher Mitarbeiter? Also wir als Rolling Pin haben ja die größte Jobbörse für die Gastronomie und Hotellerie in Österreich. Und wir haben während des Lockdowns unfassbar viele neue Bewerber gewonnen und jetzt haben wir über 20% verloren, nämlich verloren, weil sie sich in andere Branchen verabschiedet haben. Und diese 20% decken sich recht gut mit anderen Quellen wie von der ÖHV. Wie sehen Sie das?
Ja, ist natürlich eine schwierige Zeit, ist mir ganz klar. Man muss jetzt dazu sagen, jetzt rein aus der analytischen Betrachtung nicht überraschen. Wir haben eine sehr tiefe Krise gesehen, wir haben viele Betriebe gesehen, die über lange Zeit geschlossen waren, zum Teil immer noch geschlossen sind in der Nachtgastronomie zum Beispiel. Also, dass da jetzt der Arbeitsmarkt nach diesen, was sind es, 15, 16 Monaten wieder ganz normal funktioniert, von einem Tag auf die anderen, auf den anderen, glaube ich, wäre auch eine Illusion, wenn man sich der hingibt. Also es war klar, dass es gewisse Verwerfungen gibt, Ungleichgewichte gibt. Und es wird eine Zeit lang dauern, bis sich der Arbeitsmarkt wieder einigermaßen normalisiert. Und es gibt nicht strukturelle Herausforderungen, wie eben, dass es einige Leute gegeben hat. Und das waren wahrscheinlich diese 20%, die sich in andere Bereiche orientiert haben. Es gibt aber natürlich auch ein großes Potenzial. Wir haben immer noch mehr Arbeitslose in diesen Bereichen, als wir vor der Krise hatten. Das heißt, es wird einfach, glaube ich, eine gewisse Zeit jetzt ein Ungleichgewicht geben. Wenn die Kurzarbeit jetzt auch umgewandelt wird in eine neue Variante, dann wird es auch wieder mehr Arbeitskräfte geben. Also es gibt, glaube ich, jetzt kein ganz massives, kurzfristiges Problem insgesamt. Einzelne Betriebe haben große Schwierigkeiten, das ist mir klar. Aber wir haben natürlich auch mittelfristige Herausforderungen, über die wir sicher auch sprechen werden. Wie attraktiv sind die Jobs? Wie schaffen wir es, sicherzustellen, dass auch Saisonniers wiederkommen, die vielleicht jetzt nicht mehr in diesem Bereich geblieben sind nach dieser Krise? Also das wird uns sicher noch die nächsten Monate und wahrscheinlich ein, zwei Jahre beschäftigen.
Ich steige gleich weiter rein. Also gewisse Zeit ist ein Thema, weil wir wissen es wirklich aus leidvoller Erfahrung, dass wirklich Betriebe händeringend um Mitarbeiter suchen. Das Wort händeringend ist jetzt nicht irgendwie dramatisch, Gottes Willen, es ist wirklich so, es ist wirklich händeringend. Zum Teil können Dienstleistungen gar nicht erbracht werden oder sagen, okay, ich kann nur am Abend Service machen, nicht Mittag oder ich habe Angst, meine Serviceleistung zu halten. Jetzt wissen wir halt, alle fischen in dem gleichen Teich, wenn man so will, nach Fischen oder neuen Mitarbeitern. Auf der anderen Seite, das ist das Großartige, entstehen auch neue Projekte, das heißt, die Fischer werden mehr, aber die Fische, sprich die Mitarbeiter, werden weniger, weil sie A, aus der Branche rausgehen, ja, und in einen anderen Teich wechseln und natürlich das Thema des Nachwuchs ist etwas, was ein Riesenthema ist. Jetzt dann, soweit ich weiß, haben wir 44.000 Arbeitslose gemeldete in der Gastronomie und Hotellerie. Was kann man jetzt dann tun, um diese 44.000 gemeldeten Arbeitslose in der Gastronomie und Hotellerie wieder zurückzuführen zu den händeringend suchenden Unternehmen?
Ja, wir versuchen das so gut es geht zu unterstützen. Erstens, die Zahl der Arbeitslosen an sich sagt ja noch nicht alles drüber aus. Da werden vielleicht auch andere Qualifikationen nachgefragt. Also ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, der auch in der Krise, glaube ich, ganz gut funktioniert hat, ist Qualifikationsmaßnahmen zu setzen, damit eben die Kräfte, die gesucht werden, auch diese Qualifikationen haben. Ein zweiter wichtiger Punkt, der auch massiv forciert wurde in den letzten Monaten und jetzt, glaube ich, auch noch wichtiger geworden ist, ist regionale Mobilität, die Unterstützung regionaler Mobilität, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, wie manchmal gefordert wird, die Zumutbarkeitskriterien massiv zu verschärfen, weil niemand, kein Betrieb jemanden haben will, der da nicht arbeiten will, weil das bringt auch nichts. Es geht darum, Mobilität zu unterstützen und auch die Chancen aufzuzeigen. Und das passiert jetzt. Ticket to West ist ein Programm gemeinsam mit den Sozialpartnern, wo es zusätzliche Förderungen gibt. Wir haben die Einkommensgrenzen, die Obergrenzen bei den Mobilitätsbeihilfen erhöht. Also das sind alles kleine Schritte, aber gemeinsam zusammen, glaube ich, schaffen sie ein Umfeld, das die Not, die es teilweise gibt, etwas lindert. Man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, letztlich haben die Betriebe, die auf Kurzarbeit gesetzt haben, jetzt einen Startvorteil gegenüber denen, die das nicht gemacht haben. Und ich weiß, manche konnten das nicht. Im Saisonbereich ist das einfach schwieriger als im Ganzjahresbetrieb. Aber klar, also wie gesagt, es wird ein bisschen dauern. Man wird neue auch Arbeitskräfte im Ausland ansprechen müssen, neue Saisonniers, die man bekommen kann. Aber ja, wie gesagt, nach so einer tiefen Krise kann man nicht erwarten, dass alles sofort wieder zurückkommt. Und ich weiß, tatsächlich schränkt das teilweise die Leistung ein. Es gibt Restaurants, ich kenne das, die jetzt nur ein, zwei Speisen auf der Karte haben, muss ja mal mehr haben, weil sie sagen, sie haben im Moment keinen Koch, den sie finden, obwohl es relativ viele Köche gibt, die arbeitslos gemeldet sind. Also, aber ich glaube schon, dass in den nächsten Wochen wird sich einiges entschärfen, insbesondere dann mit Beginn des Juli, mit der neuen Kurzarbeitsregelung. Aber ganz vorbei wird das Problem nicht sein und es verschärft sich nicht strukturell auch. Sie haben es angesprochen, durch Lehrlinge, die jetzt im letzten Jahr auch nicht ausgebildet wurden, zum Großteil, weil es einfach schwierig war, in der Gastro Lehrlinge zu finden, sie auszubilden und weil sich in den Schulen auch durch das leichtere Aufsteigen mehr Leute in den Schulen gibt und weniger Leute, die am Lehrstellenmarkt sind. Auch das wird sich ausgleichen wieder, aber es wird eine schwierige Zeit für uns sein, bis alles wieder einigermaßen normal funktioniert, das ist ganz klar.
Ich habe jetzt bei zwei Sachen nach Qualifizierungsmaßnahmen, das heißt, das für aktuell sich in Arbeitslosigkeit befindete Mitarbeiter der Gastronomie und Hotellerie, wie muss man sich das vorstellen? Die sind ja eigentlich, wenn sie mit Rigoriton qualifiziert und jeder Betrieb sagt, der händeringend, Hauptsache, Und ich gebe Ihnen recht, man kann niemanden zwingen, in der Gastro zu arbeiten, das ist ein leidenschaftlicher Beruf, ja. Also in der Zuweisung, wenn das funktioniert. Aber was wären diese Qualifizierungsmaßnahmen? Wie muss man das vorstellen?
Jede Aufqualifizierung, die man sich vorstellen kann. Wir haben das absichtlich gemacht, weil wir in der Corona-Job-Offensive natürlich Schwerpunktbereiche haben, da war der Tourismus nicht vertreten, weil der Schwerpunkt ist Pflege, Digitalisierung und Klima und Umwelt. Aber wir haben gesagt, es gibt jetzt Bundesländer, wo viele Menschen arbeitslos sind im Tourismus und es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Menschen jetzt umqualifiziert werden in diese anderen Bereiche, sondern es gab in Salzburg und Tirol vor allem ganz spezifische Schwerpunktprogramme im Tourismus, in der Gastro, in der Beherbergungsbranche, um Menschen aufzuqualifizieren. Da geht es um Spracherwerb, da geht es um andere Möglichkeiten, die es einem während der Pandemie auch gab, um danach auch besser qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben. Und diese Möglichkeiten gibt es ja weiterhin. Qualifikation ist ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich führt das auch manchmal dazu, und das ist eine Sache, die habe ich gerade in Tirol letzte Woche besprochen, auch bei einem Gespräch mit dem AMS dort, dass Menschen jetzt in Qualifikationsmaßnahmen sind und dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Und was ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Sage ich, okay, lieber mehr vermitteln und weniger Qualifikation. Das geht aber auf die langfristige Perspektive dieser Personen. Also man muss eine gewisse Mischung finden. Natürlich haben wir gesagt, grundsätzlich gilt Vermittlung ist wichtiger als eine Qualifizierungsmaßnahme jetzt im Aufschwung. Gleichzeitig gerade bei Jüngeren macht es durchaus wahrscheinlich Sinn zu sagen, gut, dann sind wir noch ein paar Monate in der Qualifizierungsmaßnahme und haben dann bessere Chancen und kriegen dann einen besseren Job und sind dann auch verfügbar. Also ja, die Mischung macht es in dem Fall, aber da auch das ist etwas, wo man halt Woche für Woche vorwärts sich entwickelt und so schnell wie der Aufschwung jetzt kommt, so schnell wie die Öffnungen waren, ist das gar nicht so einfach.
Sie haben dieses Ticket to West angesprochen. Das bedeutet eine Förderung, wenn ich mich privat oder geografisch jetzt im Westen niederlasse. Kriegt das der Arbeitgeber? Ich kenne das ehrlich gesagt nicht. Was ist das?
Das ist ein Programm, das über die AMS Stellen verwaltet wird. Da geht es um Förderung, es geht aber auch genau um Begleitung, es geht um die Vereinfachung dieser regionalen Mobilität, sehr spezifisch für die Einzelperson, aber also wer sich dafür interessiert, bitte unbedingt beim AMS nachfragen. Beide Seiten Unternehmen, also auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da gibt es Möglichkeiten und vielleicht mehr Möglichkeiten, als man denkt, weil wir einiges da jetzt eben ausgeweitet haben, gerade auch für diesen Bereich, weil es klar ist, dass es gerade im Tourismus, aber nicht nur dort, auch in der Pflege zum Beispiel, anderen Bereichen mehr regionale Mobilität geben muss und weil wir auch sehr große Unterschiede haben, natürlich in den Arbeitslosenquoten zwischen den verschiedenen Bundesländern. Trotz der Krise sind die Quoten im Westen schon wieder um einiges geringer als noch zum Höhepunkt der Krise und auch im Osten in Wien immer noch um einiges höher, nicht wie zum Höhepunkt der Krise, aber um einiges höher als davor. Das heißt, wir brauchen eine gewisse regionale Mobilität in vielen Bereichen, nicht nur jetzt in Gastro und im Beherbergungsbereich.
Jetzt sagen viele, es gibt um die 10.000, 13.000 offene Stellen, jetzt dann 44.000 Arbeitslose. Jetzt ist die Frage, wenn ich in Qualifizierungsmaßnahmen bin, bin ich in der Statistik Arbeitsloser dabei oder bin ich da schon draußen?
Da ist man draußen. Das ist nicht da. Also es gibt nicht auch die Summe dieser gesamten Zahl, aber das ist da jetzt rausgerechnet bei denen, die Sie genannt haben.
Jetzt sagen wir natürlich zu Recht, finde ich, viele Unternehmer, 13.000 Stellen werden laut AMS gesucht, 44.000 sind arbeitslos. Na, warum reduziert man nicht sozusagen das Arbeitslosengeld, damit der Anreiz, sozusagen arbeiten zu gehen, wieder höher wird? Wie sehen Sie diese Idee?
Also erstens, glaube ich, müsste das Teil eines größeren Pakets sein. Das kann man jetzt nicht übers Knie brechen, macht auch überhaupt keinen Sinn. Umgekehrt gibt es ja auch die Forderungen der Gewerkschaft, der Arbeiterkammer, dass einfach die Löhne erhöht werden sollten. Auch das ist durchaus eine legitime Forderung, nur macht es auch großflächig. So leicht ist das nicht lösbar so, mit so einfachen Maßnahmen. Man muss auch immer dazu sagen, ich glaube, die Zahl beinhaltet natürlich jetzt auch Leute, die jetzt was immer Männer, die 60 Jahre alt sind und arbeitslos geworden sind in dieser Branche und die große Schwierigkeiten haben, was zu finden, weil nicht die Betriebe dann sagen, na, ich will jemanden Jüngeren haben. Also man kann diese Zahlen nicht eins zu eins offene Stellen und Arbeitslose gegenüberstellen. Aber klar, wir werden schauen müssen, ich glaube auf beiden Seiten, erstens, dass wir noch bessere Programme haben, dass die Menschen, die arbeitslos sind in diesem Bereich, auch Jobs annehmen. Umgekehrt, glaube ich, wird es auch in der Branche zum Teil einfach nicht anders gehen, als die Arbeitsbedingungen insgesamt zu verbessern. Gerade im Saisonierbereich, glaube ich, gibt es da schon Möglichkeiten. Wohl wissend, und das sage ich immer dazu, weil ich die Branche sehr gut kenne, dass der Wettbewerb eben sehr hoch ist und dass es nicht so leicht ist, einfach die Löhne zu erhöhen oder bessere Arbeitsbedingungen zu bieten, weil einfach damit die Preise stark steigen würden und damit in einer dienstleistungsintensiven Branche möglicherweise eben andere Länder oder andere Anbieter Vorteile hätten. Also es ist nicht so einfach, aber ich glaube, an allen Stellschrauben müssen wir drehen.
Ich finde, das Problem ist, sehen ja viele jetzt dann, dass das AMS natürlich auch Leute, die in der Gastronomie waren, in andere Branchen, also ich spreche natürlich, die Gastronomie ist natürlich die wichtigste Branche für mich schlechthin, ja. Es gibt doch ein paar andere Branchen auch noch, die sie repräsentieren. Aber jetzt sagen natürlich viele, es kann doch nicht sein, dass das AMS Leute, die in der Gastronomie sind, wo wir händeringend Mitarbeiter suchen, umschulen in andere Berufe, ob es Pflege ist oder ähnliches. Ja. Also laut meiner Statistik oder was die Zahlen, die ich bekommen habe, waren im Mai 19 5.400 in Umschulungsmaßnahmen aus der Gastronomie und Hotellerie und im Mai 21 8.000, also 50% mehr. Ist es, ich verstehe jetzt jeden Betrieb, der sagt, das AMS qualifiziert man auf Staatsgeldern meine Mitarbeiter weg. Gibt es da die Idee zu sagen, nein, ab jetzt dann ist es Gastronomie wird irgendwann ein Mangelberuf, es wird nicht mehr qualifiziert auf Staatskosten oder will man damit die andere Berufsgruppen wie die Pflege stärken?
Also ich glaube, das ist eine Vorstellung, so wie das manchmal in einigen Betrieben, wo sie vorher, die einfach nicht ganz der Realität entspricht, wie der Arbeitsmarkt funktioniert. Wir haben absichtlich in der Krise ganz klar gesagt, dass wir nicht aktiv, auch wenn die Lage für viele Menschen, die in der Branche arbeitslos waren, wirklich schwierig war, dass wir nicht aktiv Umqualifizierungen bewerben. Aber natürlich kann ich keinem Arbeitslosen, keiner Arbeitslosen verbieten zu sagen, ich habe jetzt noch was immer 30 Jahre Arbeitszeit vor mir bis zur Pension. Ich möchte mich umorientieren, ich möchte jetzt in die Pflegeberufe gehen und nicht mehr in der Gastro arbeiten. Ich kann dir ja nicht sagen, das ist verboten, das ist völlig unmöglich und wäre auch volkswirtschaftlicher Unsinn. Ja? Dass es da einen gewissen Wettbewerb gibt zwischen den verschiedenen Branchen, ist auch klar. Dass der nicht immer ganz optimal ist, ist auch klar. Aber so ist halt ein Arbeitsmarkt, der für alle Bereiche die richtigen Anreize setzt. Aber bewusst sozusagen jetzt Programme zu fahren, um Leute umzuqualifizieren, aus dem Tourismus, aus der Branche heraus, aus der Gastro heraus, das haben wir nicht gemacht, das haben wir bewusst nicht gemacht. Wir haben es umgekehrt so gemacht, dass wir die Wiedereinstellungszusagengültigkeit verlängert haben, eben um genau das zu verhindern. Aber wenn Einzelpersonen, und wahrscheinlich sind es die 10-20%, sagen, ich möchte jetzt was anderes tun, dann ist das klarerweise auch etwas, was vom AMS unterstützt wird, wenn das Sinn macht, inhaltlich Sinn macht. Ja, und ich glaube, die Branche hat ja auch nichts davon, wenn Leute in der Branche sind, die das nicht mehr gerne machen. Ich glaube, es geht immer darum, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Job, den sie haben, gerne machen, dann machen sie ihn auch gut und mit Überzeugung machen. Und ja, ich glaube, es geht auch darum, jetzt wieder für die Branche Werbung zu machen, insbesondere auch zu zeigen, welche Positivbeispiele es gibt. Es gibt jede Menge ausgezeichnete Positivbeispiele, auch in Saisonbetrieben, wo die Angebote super sind. Es gibt natürlich auch ein paar Negativbeispiele. Wichtig ist auch, dass die Branche, glaube ich, sich klar von solchen Negativbeispielen distanziert.
Ich glaube, wir machen das jetzt 18 Jahre, wie vor 18 Jahren war auf Saisonarbeiten noch eine andere Liga als wie heute. Es gibt Betriebe, die wirklich, es gibt schwarze Schafe nach wie vor, die Gott sei Dank immer weniger werden, aber der Kampf von Mitarbeitern ist das Wesentliche. Um überhaupt erfolgreich, wir wissen, Gott sei Dank, das hat uns vielleicht Corona-Lockdown gelehrt, wie wichtig die Gastronomie und Hotellerie ist. Also nicht aus Wirtschaftsfaktor, sondern auch Zusammenhalt, Austausch und alles drum und dran. Und auch für das Tourismusland Österreich. Was wäre, also ich fasse zusammen, sagen, okay, ich möchte es nicht unterbinden, dass wir Wechselwillige aus der Branche qualifizieren in andere Berufe. Was wäre dann Ihres Erachtens eine Idee, dass man jetzt dann diesen drohenden Kollaps in den Griff kriegt?
Also ich glaube, ich würde es nicht so weit gehen, dass ein drohender Kollaps jetzt vor uns steht. Wir haben, glaube ich, strukturell wirklich ein Problem. Wir müssen, glaube ich, es schaffen, dass es mehr Lehrlinge in dem Bereich gibt, dass wir geringere Dropout-Quoten in dem Bereich haben. Wir müssen es schaffen, dass wir auch gute Qualifikationsprogramme in dem Bereich haben. Aber das ist alles bewältigbar aus meiner Sicht. Es wird tatsächlich jetzt irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts nicht um einiges schwieriger werden, weil der Wettbewerb um Arbeitskräfte härter werden wird, nicht nur in Österreich, sondern über Österreich hinaus aufgrund der Demografie. Wir haben sehr geburtenstarke Jahrgänge, die in Pension gehen und haben relativ geburtenschwache Jahrgänge, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Also es wird insgesamt wichtig sein, attraktiv zu sein als Branche, sich zu engagieren, möglichst früh Leute zu binden. Ein großer Vorteil der Gastro und der Tourismusbranche ist ja auch, dass sehr, sehr viele Leute Erfahrungen sammeln, sei es als Student, Studentin, in einem Ferialjob oder was immer. Das heißt, man kann nicht möglicherweise auch Leute länger halten, wenn man attraktiv ist. Auch das ist sicher ein Grund, warum es im Moment schwierig ist. Das Studium ist ganz anders. Die Leute haben ganz andere Herausforderungen gehabt jetzt in dieser Phase. Es gibt vielleicht weniger Leute, die jetzt kurzfristig bereit waren, Jobs zu übernehmen, weil gerade Semesterende ist. Also auch das wird sich wieder einspielen. Aber wir haben natürlich langfristig gesehen die große Aufgabe, dass die Branche attraktiv ist für Arbeitskräfte und auch möglicherweise eben dann aus anderen Branchen wieder Arbeitskräfte bindet, die jetzt vielleicht gewechselt sind oder die jetzt überlegen, woanders hinzugehen.
Jetzt hat die Elli Köstinger als Tourismusministerin, sagen wir mal, diesen Comeback-Plan für Tourismus mit dem Fokus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeregt oder ins Laufen gebracht. Damals war es ja so, also hast du unterbetrieben eine Konkurrenz gehabt. Der eine hat gesagt, okay, ich zahle dir 200, 300 Euro mehr und dann bin ich halt von A nach B gewechselt. Irgendwann ist dieser Plafond erreicht, wo du ja nicht mehr alles zahlen kannst. Oder die Wertschätzung, das war ja manchmal gar nicht das Geld gewesen, um einen Betrieb zu wechseln, sondern einfach Wertschätzung. Jetzt sagst du, okay, ich gehe aus der Branche einfach raus, weil ja ich mag nicht mehr und das, ich habe jetzt bemerkt, dass Wochenende frei doch schön ist, dass am Abend frei mit der Familie sehr schön ist. Das heißt, ich bin komplett weg aus dem Thema. Gibt es schon jetzt dann von diesem Comeback-Plan Ideen? Und vor allem eins, das haben wir halt auch rausgefunden, ich versuche zu analysieren, warum gehst du aus der Branche weg? Das erste war wirklich die Bezahlung und dann kam die Arbeitszeit. Diese Wertschätzung, lustigerweise in dem Fall komplett abgeschlagen. Gibt es Ideen, wo man, weil der Betrieb wird den Mitarbeitern nicht mehr zahlen können. Ja? Der kann nicht irgendwann ist mal vorbei. Oder erhöht die Preise um 30%, das spürt der Gast wieder nicht mit. Also gibt es hier schon Pläne in diese Richtung?
Naja, was kann die öffentliche Hand tun? Das ist aber der entscheidende Punkt. Also erstens kann die öffentliche Hand nicht jede Kampagne unterstützen, die positive Beispiele zeigt, wo es wirklich große Verbesserungen gegeben hat in den letzten Jahren. Was nicht geht, ist glaube ich auf Dauer Arbeitsplätze irgendwie zu subventionieren, wenn die Kunden nicht bereit sind, Preise zu zahlen. So läuft der Markt. Das heißt also, ich weiß, dass ich immer hart bin als Ökonom, immer dann sehr direkt bei solchen Dingen. Es muss uns gelingen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das heißt auch, wettbewerbsfähig heißt auch klarerweise für Arbeitskräfte attraktiv. Ich glaube aber auch, also wie gesagt, ich kenne die Branche seit meiner Kindheit, dass es schon gelegentlich ein bisschen ein Schwarzmalen gibt. Ich sehe jetzt die Problematik kurzfristig schon auf jeden Fall. Ich sehe jetzt aber mittelfristig für die nächsten 2-3 Jahre die Problematik nicht so stark. Und die Branche war immer attraktiv und wird weiter attraktiv sein. Nicht für jeden, klar. Es gibt Leute, die vielleicht nicht so gerne am Wochenende arbeiten. Andere machen das sehr, sehr gerne. Und es gibt ja auch sehr attraktive Aspekte in dieser Branche, wie Trinkgeld, wie die Möglichkeit, Überstunden zu machen und auch da ganz gut zusätzlich zu verdienen. Also all das wird wieder kommen. Ich glaube, wir sollen die positiven Aspekte herausstreichen und nicht so sehr über mögliche negative Aspekte, die schwarzen Schafe sprechen. Die gibt's, da müssen wir dagegen arbeiten. Aber ich glaube, das ist auch Idee des Comeback-Plans, wirklich auch die positiven Seiten hervorzuheben und die Chancen, die sich ergeben in diesem Bereich.
Sie haben kurz vor die Saisonniers angesprochen, die natürlich alle wegfallen sind, die zum Teil auch in ihrer Heimat andere Jobs angenommen haben. Gibt es hier Ideen, dass man Saisonniers wieder reaktiviert, dass man die Grenzen öffnet?
Ja, also natürlich, die Grenzöffnung ist sozusagen eine große Voraussetzung. Ich glaube, Ein Problem war tatsächlich, dass viele Saisonniers weggefallen sind, weil sie keinen Arbeitslosenanspruch in Österreich haben und dann mit dem Arbeitslosengeld oder Sozialleistung in ihrem eigenen Land nicht so leicht das Auslangen fanden und damit eben gezwungen waren zu wechseln. Da kommen vielleicht einige auch wieder zurück, wird ein bisschen dauern, aber kommen sicher welche zurück. Natürlich müssen wir über sinnvolle Saisonierskontingente sprechen, da bin ich absolut dafür. Ich glaube, da gibt es auch keine, wenn man klar signalisieren kann, es gibt einen Mangel, dann gibt es auch keine, aus meiner Sicht, guten Gründe, das nicht zu tun. Wir werden schauen, ob wir mit der Bundesregierung eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte zustande bringen. Auch das wäre eine Möglichkeit, wo man Arbeitskräfte aus dem Nicht-EU-Ausland nach Österreich bringt, wenn es die Notwendigkeit gibt. Aber es ist, glaube ich, wie da auch bei allen ein Bündel an Maßnahmen, auch da wäre ich jetzt nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube schon, dass man saisonäres wieder zurückbekommt, aber vielleicht nicht ganz so kurzfristig. Entscheidend wird wahrscheinlich sein, sich früh vorzubereiten auf den Winter. Erfahrungsgemäß, die Sommersaison wird zwar jetzt etwas schwieriger mit Arbeitskräften, aber die ist auch nicht ganz so groß, was den Arbeitskräftebedarf betrifft, gerade bei Saisonniers, als die Wintersaison in Österreich. Und da jetzt vorbereitet zu sein, die Betriebe, dass sie jetzt schon beginnen, sich Gedanken zu machen, wenn sie ansprechen, wird ganz wichtig sein. Wir versuchen gerade bei der Vermittlung über Jobbörsen, über auch elektronische Angebote für Jobbörsen, da jetzt auch zu unterstützen, weil der entscheidende Punkt wird sein, dieses Matching zustande zu bringen zwischen den Arbeitskräften und den Betrieben. Und das wird jetzt noch schwieriger werden nach dieser Pandemie.
Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter zum Saisonnier. Wir haben, soweit ich weiß, 20.000 Asylwerber im Land, die nicht arbeiten dürfen. Etwa auch viele Betriebe sagen, ich nehme die sofort, ja, ich brauche nur, die wollen, ja, vielleicht nicht alle 20.000, ja, aber sicherlich ein Großteil davon. Und ich glaube, es gibt Arbeitsberechtigte, 35.000 Asylberechtigte. Was kann man da tun? Also ich kann wirklich sagen, ich kenne Betriebe, tolle Betriebe, die sagen, egal wer, ich bringe ihm alles bei. Ja, dann ist er halt, es ist nicht von Gottes Gnaden ein Koch, aber ich bringe ihm bei, wie man kalte Küche macht, ich bringe ihm alles bei. Wie schafft man, gibt es da Ideen, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten?
Absolut, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wir haben immer gesagt, dass es uns wichtig ist, dass die Asylberechtigten, die in Arbeitslosigkeit sind, Priorität haben. Die sollten in Arbeit kommen, das sind ungefähr 35.000, völlig richtig. Was wir da tun können an Unterstützung, Qualifikationsmaßnahmen, das richtige Matching, die Vorbereitung, auch da gibt es eine Reihe von Projekten in den jeweiligen Landes-AMS-Stellen bei den regionalen AMS. Also ich glaube, das ist ein richtiger Punkt und da, glaube ich, gibt es ein Potenzial in vielen Bereichen. Was Asylwerber betrifft, gibt es ja auch die Möglichkeit, die über Saisonkontingente anzustellen. Auch das ist, glaube ich, eine Gruppe, die man sich genau anschauen kann. Da ist eben aufgrund der jetzigen Gesetzeslage nicht möglich, die voll anzustellen. Aber es macht, glaube ich, Sinn, diese Priorität zu haben für diejenigen, die berechtigt sind und die arbeitslos sind, dass die in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und dann kann man über alles andere später sprechen. Aber im Prinzip ist diese Gruppe auch ein Potenzial gerade für Saisonniersbetriebe.
Also AMS ist auf das sensibilisiert, diese Gruppe sozusagen, ja, in diese Richtung zu qualifizieren und zu motivieren.
Ja.
Wir haben kurz über Auszubildende geredet, Sie haben vollkommen richtig gesagt, uns fehlt jetzt eigentlich ein Jahr. Vor allem auch diese Ausbildungen für die Gastronomie und Hotellerie sind ja jedes Jahr leider Gottes weniger geworden. Ja. Gibt es hier Ideen seitens der Regierung zu sagen, wie schaffen wir es, Ausbildung neu zu denken, Lehrlinge für die Gastronomie und Hotellerie zu mobilisieren, vielleicht in der Kombination mit der Matura, egal was. Ja. Gibt es hier Ideen?
Ja, es gibt sehr intensive Vorbereitung auf eine verstärkte Offensive, was Lehre vor allem nach der Matura betrifft. Ich glaube, das ist ein gewisses Potenzial, das man nicht unterschätzen sollte. Wir sind da in Österreich etwas hinten im Vergleich zu vergleichbaren Ländern wie Deutschland oder der Schweiz, wo das viel verbreiteter ist. Und ich glaube, das ist eine gute Chance, das etwas stärker zu bewerben. Und ich hoffe, dass auch die Betriebe mitmachen, weil ich glaube, viele Leute sagen jetzt, und das ist durchaus verständlich, ich würde gerne eine Matura machen, aber danach, ob ich studieren will oder nicht, weiß ich nicht, und wir haben viele Studienabbrecher, wenn man die motivieren könnte, nach der Matura eine Lehre zu machen, und da macht man ja nur 2 Jahre statt 3 Jahre Lehre, und damit einen guten Einstieg in den Arbeitsmarkt zu bekommen, dann glaube ich, ist das eine der Potenziale, die wir noch heben können. Auf jeden Fall, wir stärken auch natürlich Lehre mit Matura, also schon während der Matura der höheren Schule Lehre zu machen. Aber Lehre nach der Matura ist, glaube ich, ein großes Potenzial, und zuständig für die Lehre ist Margarete Strambrück in der Bundesregierung, und sie hat das erkannt und hat das auch federführend die letzten ein, zwei Jahre schon immer wieder propagiert, und ich glaube, dass wir da jetzt weiterkommen werden, weil es ein Potenzial ist, das wir nicht unterschätzen sollten. Natürlich gibt es andere Maßnahmen im Bereich der Lehre. Wir müssen die Lehre insgesamt attraktiv machen. Ein weiteres Paket, das, glaube ich, gar nicht unattraktiv ist, auch für den Tourismus, die Gastro, Beherbergungsbranche, ist die Möglichkeit, jetzt nach einer Lehre auch einfacher wieder in die schulische Ausbildung zurückzukommen. Es gibt den Bachelor Professional und den Master Professional. Also man hat nicht mehr diese Vorstellung, eine Lehre, die man mit 15 beginnt, ist die Sackgasse, und danach kann man nichts mehr tun. Nein, das stimmt nicht. Gab es jetzt auch schon natürlich die Berufsreifeprüfung, andere Möglichkeiten, aber jetzt wird es noch einfacher und noch weniger mit Übergangsschwierigkeiten verbunden, nach der Lehre oder auch einige Jahre nach der Lehre sich weiter auch formell aufzuqualifizieren und akademisch aufzuqualifizieren. Natürlich in einem anderen Format, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um die Lehre attraktiver zu machen. Viele Leute haben die Forschung da draußen, die Lehre ist eine Sackgasse, das soll auf keinen Fall der Fall sein. War auch jetzt schon nicht so, aber jetzt ist es, glaube ich, noch besser, aus der Lehre heraus auch weiter sich zu qualifizieren.
Sie sehen ja gewisse Sachen aufgrund ihrer Folgentätigkeit ja viel größer und ich nenne es mal gelassener, ja. Also nicht dieser Aktionismus kurzfristig ganz schnell irgendwas populistisch machen, sondern darum meine Frage, wo glauben Sie, und der Covid hat ja, glaube ich, wirklich unsere Arbeitswelt durcheinander gebracht, ja. Also wir haben so um die 40 Mitarbeiter. Und vor Covid, wenn jemand gesagt hat, darf ich Homeoffice machen, so sicher nicht. Ne? Jetzt sind 50% in Homeoffice, es funktioniert fantastisch. Alles hat sich verändert. Wir haben unsere Büros sogar verkleinert, weil wir einfach den Platz immer brauchen. Wo glauben Sie jetzt dann, entwickelt sich jetzt dann vielleicht auch losgelöst von Gastronomie und Hotellerie die Branche, der Arbeitsmarkt hin, ja, Generation Z, alles drum und dran, wo glauben Sie, das große Ganze, was wird der Arbeitnehmer der Zukunft wollen und wie kann man ihn als Arbeitgeber abholen?
Ja, gute Frage. Wenn man das wüsste, immer im Vorhinein, wäre es einfach. Also selbst natürlich als Wissenschaftler tut man sich mit Prognosen immer schwer, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Über die Vergangenheit ist es leichter zu reden. Also ich glaube schon, dass wenn man sich anschaut, die Umfragen, gerade mit jüngeren Menschen, erstens haben wir weniger Arbeitskräfte aufgrund der Demografie in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Das ist einfach vorgegeben, da kann man auch gar nichts machen. Das wird in vielen Bereichen den Arbeitsmarkt verändern, massiv verändern. Und zweitens, in diesen Umfragen sieht man schon, dass andere Schwerpunkte gesetzt werden. Also Work-Life-Balance ist immer wichtig. Ein gutes Verhältnis, Lohn spielt keine so große Rolle, liegt nicht auch daran, dass die jungen Leute vielleicht im Durchschnitt jetzt nicht mehr so stark auch von den Löhnen motiviert werden, sondern auch andere Dinge haben, Motivation, also Passion und für etwas zu brennen, ist ihnen wichtig. Das war, glaube ich, bei allen Generationen so, aber es scheint jetzt nochmal wichtiger zu werden. Aber man sieht es ja auch an den erfolgreichen Betrieben, die genau das ja eingebaut haben, in ihrer Art und Weise, wie sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Also ich glaube nicht, dass sich fundamental etwas ändert. Aber wir werden andere Technologien haben, Homeoffice ist angesprochen, wir werden da gerade im Dienstleistungsbereich sicher auch weiter Nachfrage haben. Also ich bin mir sicher nach dieser Pandemie jetzt, dass ich hoffe, dass das auch alles klappen wird und dass wir keinen Rückschlag haben bei der gesundheitlichen Entwicklung, dass die Leute wieder mehr bereit sind, für das Schöne im Leben irgendwohin essen zu gehen, irgendwohin auf Urlaub zu fahren, interessante Veranstaltungen zu besuchen, mehr ausgeben möchten, sich wieder darauf freuen und dass qualitativ hochwertige Angebote, die auch etwas teurer sind, da sehr gut ankommen werden. Und das, glaube ich, muss jetzt Ziel für Österreich sein in diesen Bereichen. Und das ist es eh jetzt schon immer gewesen, qualitativ hochwertiges Angebot zu bieten und damit attraktiv zu sein für Kundinnen und Kunden in Österreich, aber auch darüber hinaus klarerweise.
Geht dann diese Schere auf, wenn wir sagen, wir möchten alle mehr Dienstleistung genießen, welcher Form auch immer, es gibt aber weniger Österreicher und Österreicherinnen, es gibt weniger, die den Beruf lernen, dass im Endeffekt diese Dienstleistung dann nur durch Migranten, Saisonniers und so weiter erfüllt werden und dass wir uns so das auf das amerikanische System vorbereiten müssen. Es gibt pro Betrieb ein paar Heads, die gelernt sind, die das mit Leidenschaft machen und der Rest sind Qualifizierte. Ist es das, worauf wir uns als Arbeitgeber, das wird die Zukunft sein? Was glauben Sie?
Ja, es wird sehr stark, glaube ich, von der ganz konkreten Betriebsstruktur abhängen und in welchem Bereich man im Markt operiert. Aber das war ja auch davor in gewissen Bereichen auch nicht ganz anders. Also wenn man sich angeschaut hat, in Wintertourismus auf Skihütten oder in gewissen Betrieben gab es nicht immer schon einen sehr hohen Saisonniersanteil, der aus dem Ausland kam, zum Großteil aus dem europäischen Ausland, ist ja kein richtiges Ausland mehr, weil es in der EU ja da keine Grenzen gibt. Klar, das war davor schon so und wird auch weiterhin, glaube ich, eine Rolle spielen. Gleichzeitig aber, glaube ich, ist es wichtig, auch attraktiv für Österreicher und Österreicher zu sein. Und wie gesagt, in gewissen Teilen der Branche gibt es hohe Attraktivität und die Leute machen das sehr, sehr gerne, weil sie eben gerne diese Dienstleistung erbringen. Es ist einfach, glaube ich, schön, wenn man Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann, weil es ein gutes Essen gibt oder weil sie sich sehr wohlfühlen in einem Hotel.
Das heißt, es endet irgendwann einmal die Aufgabe oder die Pflicht der Regierung. Den Markt kann die Regierung nicht regulieren, sie kann nur Bahnen vorgeben. Oder wie sehen Sie sonst Ihren Job, Ihren Auftrag als Arbeitsminister? Wie würden Sie ihn beschreiben? Reguliere ich kann dir keinen Markt.
Bitte. Ja, ist ein guter Punkt, spannender Punkt. Also der Job ist sicher, die Vermittlung so effizient wie möglich zu gestalten, möglichst viele Menschen, die arbeitslos geworden sind, möglichst rasch wieder zu integrieren und auch Programme zu haben, um Leute, die länger arbeitslos sind, gut zu integrieren. Ganz wichtiger Job von mir ist sicher auch, die Qualifikationsmaßnahmen zu steuern und zu schauen, dass die so gut wie geht, so früh wie möglich greifen, damit eben Leute gar nicht arbeitslos werden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt ein neues Ziel der Europäischen Union, dass jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin mindestens alle 2 Jahre, also das Ziel heißt genau, 60% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen jährlich eine Fortbildung machen. Bis 2030 wollen wir dort sein. Also es gibt große Ziele, also Qualifikation spielt eine Rolle, Vermittlung spielt eine Rolle und dann insgesamt, das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern die gesamte Bundesregierung nicht, die Regulierung, die Rahmenbedingungen. Da geht es um Attraktivität, was die Lohnnebenkosten betrifft. Wir haben eine hohe Besteuerung des Faktors Arbeit, das spielt gerade nicht in Branchen eine große Rolle, wo die Löhne im Durchschnitt nicht ganz so hoch sind, da schlagen die Lohnnebenkosten nicht stärker durch. Also all das spielt natürlich eine Rolle und dieses Paket an Rahmenbedingungen muss passen, damit die Branchen auch gut funktionieren können. Aber klar, der Arbeitsminister kann keine Arbeitsplätze schaffen, der Arbeitsminister kann den Betrieben nicht die Suche nach Arbeitskräften abnehmen, aber das ist, glaube ich, eh klar. Wichtig ist, dass das Paket passt.
Jetzt hätte ich noch 11 sehr private Fragen, damit wir den Martin Kocher noch ein bisschen kennenlernen. Sind Sie bereit dafür?
Wir werden sehen, schauen mal, was da kommt.
Was war der Berufswunsch von Martin Kocher, wie er ein Kind war, ein kleiner Bub?
Mein erster Berufswunsch war, Naturforscher zu werden, Biologe zu werden. Ich war immer sehr fasziniert von der Natur. Hat sich nichts verwirklicht.
Es gibt immer so einen Menschen, der seine Karriere wirklich beeinflusst hat, in eine Richtung gebracht hat. Wer war dieser Mensch, der Ihre Karriere so am meisten beeinflusst hat?
Naja, schwer zu sagen. Ich habe glücklicherweise mehrere Menschen kennengelernt in der Wissenschaft, die ich sehr bewundere und die mir gezeigt haben, wie das funktionieren kann und wie viel Spaß auch Wissenschaft machen kann bei all den Herausforderungen und bei all den Rückschlägen, die man manchmal erlebt bei der Forschung und bei der Lehre. Aber da gab es mehrere jetzt, aber es hat sich irgendwie so ergeben am Weg. Ich habe jetzt natürlich mehrere Förderer auch gehabt, Förderinnen in meiner Berufslaufbahn, wie jeder andere auch, aber einen herauszugreifen wäre schwierig.
Was bereuen Sie? Was war der größte Fehler, den Sie jemals gemacht haben?
Oh, das ist schwer zu sagen. Was bereue ich jetzt? Also glücklicherweise hatte ich oft in meinem Leben, gerade was den beruflichen Werdegang betrifft, aber auch im Privaten, viel Glück. Und man weiß ja nie, was passiert wäre, wenn man was anders gemacht hätte. Natürlich bereue ich manchmal jetzt im Nachhinein, dass ich weniger im naturwissenschaftlichen Bereich mich fortgebildet habe. Ich war so an der Kippe zwischen Volkswirtschaftslehre zu studieren oder Physik zu studieren. Manchmal denke ich mal, Physik wäre auch ganz lustig gewesen. Aber bereuen tue ich es nicht wirklich. Ich bereue, dass ich das Wissen dort nicht so habe. Vielleicht ist das auch der Anstoß dann später mal, gibt ja auch die Möglichkeit, noch später im Leben was zu lernen.
Wenn Sie eine Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen könnten, wer wäre das? Wem würde Martin Kocher noch gerne treffen?
Ja, das wären jetzt die bekannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also einen Isaac Newton zu treffen oder einen Charles Darwin oder so, das wäre nicht absolut spannend, klarerweise. Wenn es die Möglichkeit mal gibt, technologisch, dann wäre das etwas, was an Wissenschaftlern wirklich interessieren würde und zu verstehen, wie die damals gearbeitet haben.
Der Wissenschaftler kommt durch. Es ist ja, das geht so. Was macht Ihnen an Ihrem Job jetzt am meisten Spaß?
Ja, was mir viel Spaß macht, ist die Möglichkeit, so wie wir das heute machen, einfach zu versuchen zu erklären, wie ich die Lage sehe, auch zu lernen. Für so viele Videokonferenzen und jetzt mittlerweile auch wieder glücklicherweise direkte Gespräche in Präsenz, wo ich versuche auch zu lernen, was sind denn die Herausforderungen von den verschiedensten Branchen, wo drückt der Schuh. Das macht wirklich viel Spaß und deswegen habe ich es auch gemacht, diesen Job, weil es ist halt ein Job, wo man sehr viel mit Menschen zusammenkommt und jetzt wird das noch mehr, glücklicherweise aufgrund der Lockerungen. Das macht am meisten Spaß aus meiner Sicht.
Mit welcher Person würden Sie niemals auf ein Bier gehen?
Da habe ich mir nie Gedanken gemacht noch dazu. Wir könnten jetzt in die Geschichte gehen, Personen, die besonders schlimme Entscheidungen getroffen haben, da würde ich jetzt nicht gerne auf ein Bier gehen. Aber überlebende Personen, also gibt sicher auch Leute, aber ja, da habe ich mir nie Gedanken gemacht drüber. Gute Frage, muss ich mir Gedanken machen.
Drei Fragen noch, müssen wir die Gastronomie und Hotellerie sozusagen streifen. Wenn es nur ein Restaurantbesuch mehr gäbe, ja, also einmal können Sie noch ins Restaurant gehen, ja, welches wäre das? Welches würden Sie besuchen?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe ein paar Lokale im 8. Bezirk, ich wohne im 8. Bezirk rundherum, wo ich sehr, sehr gern hingehe und jetzt glücklicherweise wieder hingehen kann. Auch da eins herauszugreifen, das wäre jetzt fast ein Selbstmordkommando. Aber es gibt da ein paar sehr gute, nette Lokale. Aber ich bin jemand, der auch was die Ausrichtung der Lokale betrifft, also welche Speisen sie kochen, recht offen ist. Also von typisch österreichisch bis japanisch ist alles dabei. Und ich mag das sehr gerne. Aber jeder weiß, der 8. Bezirk ist nicht so groß. Kann sich also jeder ausdenken, welche das sind.
So, aber jetzt langsam greife ich Sie, jetzt brauche ich eines, nämlich Ihre Henkersmahlzeit. Es gäbe nur eine Henkersmahlzeit. Herr Minister, was ist das Lieblingsgericht zum Schluss?
Das Lieblingsgericht, ja, das ist gar nicht so leicht, aber ich esse sehr, sehr gerne Fisch. Also einen guten Fisch, frischen Fisch, gar nicht so leicht zu kriegen in Österreich. Ich war lange Zeit in Göteborg Gastprofessor, habe immer die Zeit dort als Gastprofessor genossen, aber auch die Möglichkeit, ganz frischen Fisch dort zu essen. Also es wäre ein ganz frischer Fisch, vielleicht der Kabeljau, der nur kurz angebraten ist und dazu gutes Gemüse und Kartoffeln, das wäre meine Henkersmahlzeit.
Und wie soll sich die Menschheit an den Martin Kocher erinnern? Was ist der letzte
Satz? Ja, hoffentlich als Arbeitsminister, der in einer schwierigen Zeit das Amt übernommen hat für den Arbeitsmarkt und ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass sich die Arbeitsmarktlage entspannt hat, weil das ist, glaube ich, vieles kann man gar nicht beeinflussen. Man muss auch so offen sein, glaube ich. Die Anspruchshaltung an die Politik ist immer, sie kann alles verändern. Das ist nicht so. Vielleicht geben wir auch oft den Anschein, wir können so viel verändern. Auch das ist falsch. Wir können einiges beitragen, glaube ich. Die Entscheidungen sind auf die Dauer hin wichtig, die politischen Entscheidungen. Aber wenn ich sagen kann, auch wenn über mich gesagt wird, er hat ein wenig dazu beigetragen, dass sich die Arbeitsmarktlage entspannt hat und dass sich der Arbeitsmarkt in Österreich verbessert hat, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
Wir alle auch. Möge die Übung gelingen. Vielen Dank, Herr Minister, vielen Dank für die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns in ein Jahr und können sagen, ja, die gewisse Zeit, wie Sie es anfühlt, ist vorbei und der Markt hat sich entspannt und die Gastro hat ein Problem weniger und wieder gute Mitarbeiter. Es liegt in Ihren Händen. Toi, toi, toi. Vielen lieben Dank.
Danke sehr, hat mich sehr gefreut. Danke.
Danke ebenfalls.